The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese weihnachtliche Woche. Heute ist Montag, Montag, der 22. Dezember. Der größte und daher auch beliebteste Denkfehler medialer Debatten liegt in der simplen Vorstellung, Politik funktioniere wie ein Strafprozess. Täter treffen auf Opfer, Schuldige auf Gerechte, weshalb die Mittel der Wahl nur lauten können: Freispruch oder Verurteilung. Diese mediale Mechanik ist psychologisch bequem, moralisch befriedigend und analytisch falsch. Politik ist eben kein Ort der Reinheit, sondern ein Ort der Kollision von Interessen. Die Idee der Sicherheit stößt auf die Vorstellung von Freiheit. Moral trifft auf Macht. Moderne Demokratien leiden nicht an einem ethischen Defizit, wie manche glauben, sondern eher im Gegenteil an einem Moralüberschuss. Die Neigung zur Hypermoralität speist sich aus den sozialen Medien und ihren Aktivierungslogiken, aber auch aus der Politik selbst, die dazu übergegangen ist, nicht mehr Lösungen, sondern Narrative zu verkaufen. Wenn man nun zum Jahresausklang die realistischere, ich würde sagen auch die mildere und dem Menschen daher gemäßigtere Betrachtung von Politik zum Maßstab erhebt, dann verliert dieses Jahr 2025 seinen Schrecken. Dann sehen wir nicht mehr überall das Scheitern, sondern das Gelingen. Und sei es ein Gelingen im Embryonalzustand.
So to the best of my knowledge, we've never had a president that solved one war. But I saved tens of millions of lives.
Trump ist ein gutes Beispiel für das, was wir Ambiguität, also Doppeldeutigkeit, nennen. Er redet unfassbar viel Unsinn.
Likewise, in a period of just 7 months, I have ended 7 unendable wars. They said they were unendable.
Er untergräbt Institutionen, er überdehnt seine präsidiale Macht auf oft gefährliche Weise. Wir haben es hier mit einem Instinktpolitiker zu tun, der zu größter Raffinesse und am selben Tag zu größter Geschmacklosigkeit in der Lage ist.
That Hillary, as I say, crooked Hillary. It's crooked Hillary Clinton.
You should lock her up, I'll tell you.
In der Außenpolitik, insbesondere im Nahen Osten, aber auch in Europa, hat Trump Dinge getan, die normativ problematisch, strategisch, aber wirksam waren. Seine Bombardierung zum Beispiel der iranischen Atomanlagen in dieser spektakulären Militäraktion Midnight Hammer zeigte dem Regime in Teheran erstmals Grenzen auf. Das war die berühmte Respektschelle.
The United States military flew 7 of those beautiful B-2 bombers. They look so beautiful all of a sudden. They were always... I thought they were pretty planes. I had no idea they could do what they did.
Die rote Linie wurde nicht wie bei Obama neu angekündigt, sondern sie wurde neu gezogen. Nicht durch Diplomatie, sondern durch eine Demonstration unverstellter militärischer Macht. Das war nicht schön, das war nicht konsensual, aber es war effektiv. Auch im Gaza-Konflikt hat Trump, anders als fast alle europäischen Regierungen, am Ende segensreich gewirkt.
The hostages are back. The hostages are back.
Keine Balance-Rhetorik, keine ritualisierte Besorgnis und Betroffenheit, wie wir sie aus Deutschland kennen, sondern Parteinahme. Parteinahme mit dem Ergebnis, dass die Hamas weitgehend zerstört und die lebenden Geiseln komplett befreit sind. In Europa, tja, dasselbe grau schattierte Bild. Seine Trumps Liebesgrüße nach Moskau, verbunden mit den öffentlichen Demütigungen von Zelensky, sind für jeden Europäer schwer erträglich. Zugleich aber hat er sich dadurch in eine Mittler-, in eine Moderatorenrolle manövriert, die für Putin offenbar akzeptabel scheint. Die amerikanische Friedensmission, gestern wieder in Miami zu besichtigen, bietet keine Garantie für Frieden. Aber sie birgt immer die Möglichkeit. Hier der Reporter der ARD Tagesschau von gestern Abend 20 Uhr.
Fazit also aus Miami bisher könnte sein, es gibt Gespräche, alle treffen sich miteinander, die Diplomatie lebt, aber konkrete Ergebnisse bleiben erstmal aus.
Also, Trump kann ein gnadenloser Polarisierer sein, aber im Ukraine-Konflikt verkörpert er derzeit die Vernunft. Er will nicht gewinnen, er will vermitteln, er will Putin nicht vernichten, er will ihn ruhig stellen. Warum das wichtig ist? In einem Umfeld der Kriegsrhetorik, wo sich viele Politiker daran gefallen, die Hasstrommel zu schlagen, um mit Stefan Zweig zu sprechen, versucht hier einer, den Interessenausgleich zu organisieren. Einer, dem wir das im Inland eigentlich auch wünschen, aber nicht mehr zutrauen können. Trump ist kein guter Demokrat. Aber er ist deshalb eben auch kein politischer Idiot. Beides gleichzeitig zu erkennen, den Polarisierer im Inneren und den Realpolitiker in den auswärtigen Beziehungen, das fällt vielen sehr schwer. Aber es ist notwendig. Wir Menschen sind auf diese Doppeldeutigkeit von Ereignissen und von Personen doch eigentlich ganz gut vorbereitet. Wir haben doch von allem zwei Augen, zwei Ohren, zwei Gehirnhälften. Jetzt müssen wir die nur noch benutzen. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Im Interview der ehemalige Vizekanzler und Außenminister Sigmar Gabriel. Er spricht mit meiner Kollegin Chelsea Speaker über den Umgang Europas mit Krieg und mit Krisen.
Wir haben erstmal gezeigt, dass man mit uns nicht rechnen muss, dass wir sowas nicht können.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt weiß ganz genau, ob es an der Wall Street die berüchtigte Santa Claus Rally geben wird oder nicht. Außerdem staunen wir über ein Videoprojekt aus Ohio, das für gute Laune sorgt. Tja, und dann sind wir nochmal dabei bei der Geburtsstunde von Sissy. Europa im Krisenjahr 2025. Mehr Zuschauer als Akteur. Sigmar Gabriel spart daher auch nicht mit Kritik. In einer neuen Folge, der letzten Folge für dieses Jahr des Pioneer World Briefing, spricht der ehemalige Außenminister und heutige Vorsitzende der Atlantikbrücke mit Chelsea Speaker. Und sie sprechen über ein Europa, das in historischen Momenten zögert, während andere die Weltordnung neu gestalten. In ihrem geopolitischen Jahresrückblick sprechen die beiden über den Krieg in der Ukraine, ist ja klar. Sie sprechen aber auch über Mercosur, das zunächst schon wieder gescheiterte Freihandelsabkommen, aber noch nicht endgültig. Sie sprechen auch über den wachsenden Einfluss des globalen Südens und die Schwächen der deutschen Industrie, Stichwort Big Tech im Silicon Valley. Das ganze World Briefing, gestern Nachmittag aufgezeichnet in einer Standleitung Goslar Berlin, gibt es jetzt schon bei uns in der Pioneer App und auf unserer Website thepioneer.de. Einen Auszug, einen wichtigen Auszug, den hören wir jetzt.
Guten Tag, Sigmar Gabriel.
Guten Tag, Chelsea Speaker.
Herr Gabriel, Ende letzter Woche ist Friedrich Merz mit seinem Vorhaben gescheitert, russisches Staatsvermögen in Europa als Sicherheit einzusetzen, um den Krieg in der Ukraine zu finanzieren. Er ist mit seinem Plan an Frankreich und Italien und auch an Belgien natürlich gescheitert. Und letztendlich werden nur 24 von den 27 EU-Ländern gemeinsame Schulden aufnehmen, um die Ukraine zu unterstützen. Tschechien, Slowakei und Ungarn sind nicht dabei. Welche Konsequenzen sind hier zu erwarten von einem Moment, wo wir dann doch als Europa sehr viel Uneinigkeit gezeigt haben?
Ja, das ist das dramatischste Zeichen, dass in einer Phase, in der die Amerikaner mit den Russen über die Frage verhandeln, wie geht's weiter in der Ukraine, die Europäer weder Einigkeit noch Stärke gezeigt haben. Natürlich kann man zu der Frage, ob man letztlich russische Finanzvermögen in Europa, die in einer neutralen Finanzinstitution eingelagert sind, ob man die so einfach nutzen darf. Auf der anderen Seite wird wahrscheinlich jeder verstehen, dass wir deutsche oder französische oder spanische Steuergelder nehmen, um die Schäden zu reparieren, die russische Bomber jeden Tag in der Ukraine anrichten und die Ukraine sozusagen auszurüsten, dass sie sich verteidigen kann, dass es auf der Hand liegt, diese russischen Gelder zuerst zu nehmen, was immer dann später kommt. Weltpolitik wird nicht vom Amtsgericht verhandelt, sondern man muss sich dann entscheiden. Und die Europäer waren uneinig. Und das ist, glaube ich, das Schlimmste, was in diesen Tagen dort rausgekommen ist. Ich fand den Vorstoß von Friedrich Merz mutig. Ich fand auch gut, wie er die Europäer nach Berlin geholt hat, und um mit den Vertretern von Donald Trump über das zu reden, was man Russland anbieten kann. Auch das fand ich gut, sind auch alle gekommen. Man wird sehen, was Trump daraus macht, aber erstmal ist das ein richtiger und mutiger Schritt gewesen. Er hat Führung gezeigt, so wie das die größte Volkswirtschaft Europas, nämlich Deutschland, auch tun muss. Und er hat dann diesen Vorschlag mit dem Risiko eingebracht, dass er scheitert. Und er ist am Ende gescheitert. Ich finde die Häme, die gelegentlich jetzt über ihn in den Medien ausgegossen wird, die finde ich völlig unangebracht.
Inwiefern? Also letztendlich kann man darüber debattieren, ob die Idee hier die richtige gewesen ist, bei der man dann wirklich in Führung geht. Also wenn wir sagen, Deutschland muss in Führung gehen und das ist auch richtig so, ist das das richtige Thema dafür gewesen? Weil letztendlich bedeutet das jetzt was für Friedrich Merz?
Na, erstmal bedeutet es erstmal gar nichts, außer dass er schlechte Presse kriegt. Aber ich finde diese schlechte Presse eben deshalb unsinnig, weil wir immer von Politikern fordern, sie sollen auch Risiken eingehen, sie sollen das tun, von dem sie überzeugt sind und nicht immer gucken, ob sie sich sozusagen zu 100% oder 150% abgesichert fühlen. Das macht er jetzt. Und dann passiert das, was manchmal im politischen Leben passiert. Man kriegt das nicht durch, weil die nationalen Egoismen eben dann durchgeschlagen haben. Wir haben noch eine zweite, vielleicht noch schlimmere Niederlage der Europäer gesehen, nämlich dass das seit über 20 Jahren verhandelte Freihandelsabkommen mit Mercosur auch nicht beschlossen wurde, auch wegen der Egoismen, insbesondere in der Landwirtschaft Frankreichs und der Landwirtschaft Italiens. Das heißt, selbst da, wo Europa, nachdem wir so zwischen die Mühlsteine Chinas und der USA geraten, selbst da, wo wir große neue Chancen haben, wo Länder des globalen Südens darauf warten, dass sie mit uns zusammenarbeiten können, selbst da versagen wir. Und das ist eben ein furchtbares Zeichen. Erstens wird Donald Trump vielleicht einen Moment lang gedacht haben, er muss doch mal gucken, was die Europäer so machen. Das bestimmt jetzt wieder vorbei. Vielleicht hat er nach den Gesprächen mit Witkow und Kushner hier in Berlin gedacht, oh, guck, mit dem Merz musst du mal reden, mal hören, wie die Sache, das ist wieder vorbei, das wird er nicht mehr tun.
Und kommt auch nicht wieder, aus Ihrer Sicht?
Oh, er wird schon wiederkommen, aber sagen wir mal, wir haben erstmal gezeigt, dass man mit uns nicht rechnen muss, dass wir sowas nicht können. Und der natürlich am meisten sich auf die Schenkel schlägt, ist Wladimir Putin. Seine Rechnung ist aufgegeben. Die Europäer sind zu zerstritten und deswegen spielen sie in den Verhandlungen eben am Ende keine Rolle. Was wir jetzt geschafft haben, ist, dass die Ukraine zumindest mal gut ein Jahr durchfinanziert ist. Also man kann jetzt, glaube ich, nur hoffen, dass bei den Gesprächen, die in Florida stattfinden, die Vereinigten Staaten mit Russland sich auf etwas einigen, was nicht die totale Niederlage für die Ukraine bedeutet, also kein zweites Versailles in der Ukraine, was aber trotzdem die Möglichkeit zum Frieden schafft. Und da könnte ich mir sogar vorstellen, dass Donald Trump eine große Chance hat, weil er scheinbar bereit ist, die Sicherheitsinteressen Russlands in seine Überlegungen einzubeziehen. Das haben wir Europäer lange Zeit nicht getan. 2021 hat Angela Merkel als Bundeskanzlerin den letzten Versuch gemacht, die Europäer aufzufordern, doch bitte nach Moskau zu fahren und dort mit Putin zu verhandeln, weil sie gemerkt hat, da tut sich was. Das ist abgebürstet worden. Nur Viktor Orban hat ihr zugestimmt. Sie ist in den öffentlichen Medien angeraunzt worden dafür. Dabei war es genau das Richtige. Und jetzt können wir eigentlich nur hoffen, dass Trump diese Verhandlungen vernünftig führt.
Das Gespräch weitet dann den Blick auf Europas wirtschaftliche Verfasstheit, auf die Produktivität, auf Wettbewerbsfähigkeit. Tja, und die unbequeme Frage, ob wir uns in Deutschland und in Europa an einen Wohlstand gewöhnt haben, den wir jetzt nicht mehr absichern können.
In den Gesprächen, die ich geführt habe in letzter Zeit mit Vertretern aus Wirtschaft und Industrie, habe ich oftmals ein viel positiveres Bild gehabt als Gespräche, die man sonst mit Politik oder mit anderen Vertretern in der Gesellschaft führt. Ich glaube, dass die Industrie vielleicht nicht so verzagt auf die Situation guckt, sondern dass der Industrie hier wirklich eine neue Rolle zukommen könnte. Wie schauen Sie darauf?
Naja, die Einbrüche in zentralen Bereichen der deutschen Industrie sind schon dramatisch. Und wenn der Chef des BDIs, der nicht dazu neigt, alarmistisch zu reden, sagt, die deutsche Industrie ist im freien Fall, da muss man das schon ernst nehmen. Das hat was damit zu tun, dass bei uns einfach jetzt inzwischen zu viele Dinge die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie behindern. Da sind relativ hohe Arbeitskosten, die fanden wir immer richtig, denn unsere Leute sind auch fleißig. Ja, wir haben das aufgeholt durch bessere Produktivität. Aber die Produktivität sinkt in Deutschland. Wir haben sehr hohe Energiekosten. selbst wenn jetzt der Industriestrompreis kommt, ist der Strom immer noch doppelt so teuer wie im Rest Europas. Wir haben eine unfassbar große Bürokratielast und wir haben gesellschaftliche Vorstellungen, wo man sich manchmal fragt, ist eigentlich der Gesellschaft klar, in welcher Lage wir sind? Ich meine, in der letzten Woche haben Leute gefordert, dass wenn Feiertage aufs Wochenende fallen, dass die dann in der Woche nachgeholt werden müssen. Ich habe es erst für einen vorgezogenen Aprilscherz gehalten. Aber wer sowas fordert, ist jenseits aller Realität und versteht nicht, unter welchem großen internationalen Druck der wichtigste Pfeiler des deutschen Wohlstands ist. Und das ist die Exportindustrie bei uns. Wir leben wie kein anderes Land in Europa vom Export. Und wenn unsere Produkte zu teuer sind, wenn unsere Arbeitsleistung die geringste in Europa ist, wenn der Krankenstand der höchste ist, wenn die Produktivität sinkt und dann kommen Leute noch auf die Idee, 4-Tage-Woche und möglichst 3 im Homeoffice, am besten Freitag und Montag. Ich meine, so wird es nicht funktionieren. Wir werden die Ärmel hochkrempeln müssen. Viele tun das. Man soll jetzt auch nicht pauschal über die Menschen weggehen. Es gibt unglaublich viele Menschen, die sehr, sehr fleißig in und für ihre Unternehmen arbeiten. Aber so gesellschaftlich hat sich so ein Eindruck vermittelt, als können wir das so lax weiterlaufen lassen.
Ja, vielleicht, weil es uns noch zu gut geht, oder?
Naja, das ist aber derzeit ganz schön im freien Fall. Also so dolle geht's uns nicht. Wir leben auf Pump.
Aber vielleicht spürt jeder Einzelne das eben nicht. Vielleicht ist es noch nicht so spürbar geworden, dass jeder Einzelne sagt, jetzt müssen wir alle gemeinsam anpacken.
Dann ist es die Aufgabe der Politik, das öffentlich zu erklären. Das nennt man politische Führung.
Ja, in diesem Sinne, Herr Gabriel, vielen Dank für das Gespräch und Ihre Einordnung in einer sehr unruhigen Zeit. Wenige Tage vor Weihnachten war das ein nüchterner, hilfreicher Blick auf Europas Lage. Danke, dass Sie ihn mit uns geteilt haben und Ihnen und uns allen eine ruhige Weihnachtszeit.
Das wünsche ich auch allen.
Das vollständige Gespräch auf thepioneer.de. Allerdings nur für zahlende Pioneers. Also, mein Vorschlag, kommen Sie an Bord heute noch, werden Sie Pioneer. Oder noch besser, beschenken Sie sich und Ihre Familie jetzt zu Weihnachten. Einfach mit der Pioneer Geschenkbox. Da ist nicht nur ein Abonnement drin, sondern auch Tickets für Live-Veranstaltungen überall in Deutschland. Also, wenn Sie dafür alle unnötigen Geschenke, die aus Kunststoff und die aus Verlegenheit, einfach aussortieren, dann haben Sie ohne Ende Budget für Erkenntnisgewinn und keinen Verpackungsmüll. Den Link finden Sie in den Shownotes. Ich freue mich auf Sie. Nicht nur die großen Geostrategen wie Sigmar Gabriel machen sich Gedanken, auch viele Familienunternehmer. Sie sind nicht nur besorgt, sie sind engagiert. Ist Europa wirklich ein souveräner Kontinent? Und falls nicht, wie könnte er es werden? Ein neues Forum will sich dieser Frage annehmen und mit der Politik in einen Dialog treten darüber, wie sich ein souveränes Europa selber entwickeln und dann auch selber schützen kann. Das Sovereign Europe Forum, so ist der Name dieser Plattform. Zu den Initiatoren gehören europäische Vordenker wie Günther Oettinger, ehemals EU-Kommissar, Patrick Adenauer, Jürgen Grossmann, der Industrielle, Klaus Regling aus Brüssel und Martin Schöller, Unternehmer und Landesvorsitzender der Familienunternehmer in Bayern. Gestern Abend rief ich ihn an und wollte doch mal hören, was der Mann uns zu sagen hat. Einen schönen guten Abend, Martin Schöller.
Guten Abend, Herr Steinger.
Herr Schöller, Sie haben sich ja offenbar gedacht, einfach mal machen und dann eine Initiative für ein souveränes Europa gegründet. Was genau hat es damit auf sich?
Wir haben schon vor einiger Zeit die Münchner Europakonferenz gegründet, weil wir sagen, es ist im Interesse von Europa und auch im Interesse der Familienunternehmer und der Wirtschaft, dass wir ein selbstbestimmtes Europa haben, das nicht von anderen dominiert wird, sondern seine großen Errungenschaften, das sind Friede, Freiheit, Menschenrechte, Wohlstand und vor allem anerkannte Außengrenzen selber sichern kann.
Und was ist das Ziel insgesamt? Sie sind im Gespräch auch mit dem Bundeskanzler zu diesen Themen, richtig?
Wir sind auch direkt im Bundeskanzlergespräch. Wir würden gerne im Dialog mit der Politik Impulse setzen und Empfehlungen geben, wie die Umsetzung von dem Oberziel, ein unabhängiges, selbstbestimmtes Europa zu schaffen, machbar ist. Und es gibt immer eine Lücke zwischen Ziel und Umsetzung. Und wir glauben, hier kann der Dialog hilfreich sein, einen Beitrag leisten. Wir haben schon eine Empfehlung gegeben in der Munich Declaration im Februar diesen Jahres. Und wir wollen im Februar nächsten Jahres auch eine Empfehlung geben, 5 Punkte für ein souveränes Europa, die der Politik als Anregung dienen können.
Das heißt ja, Sie sind nicht ganz zufrieden mit der Art, wie Europa sich weltweit sozusagen verkauft, inszeniert, auftritt. Da steckt ja ein Stück Kritik drin, denn Europa, könnte man denken, ist ja souverän, aber Sie haben das Gefühl, offenbar, es ist nicht ganz so souverän auf der Weltbühne im Moment unterwegs.
Wir sehen ein bisschen anders als der Mainstream, dass eine gigantische Chance für Europa, ich nenne das eine Sternstunde für Europa, auf dem Silbertablett vor uns liegt, da wir insbesondere jetzt auch getrieben durch die Trump-Administration nicht nur den Schubs bekommen haben, sondern auch die Freiheit und den Auftrag bekommen haben, uns selbst zu verteidigen und unsere Sicherheit und unsere Außenpolitik selbst abzusichern. Und hier gibt es Zweifel, wenn man rundum fragt, kann Europa das? Sind wir nur ein Kind der NATO? Sind wir nur ein Kind der Amerikaner? Können wir nur was sagen, wenn die Amerikaner auch Ja sagen? Das wurde 80 Jahre so geübt. Und ich bin der Meinung und einige, oder sagen wir alle in unserem Verband, sind der Meinung, dass wir das können. Und das will ich kurz begründen und mit ein paar Fakten aufzählen.
Ja, los geht's.
Europa hat ein 8-mal so großes Bruttosozialprodukt wie Russland und ein 5-mal so großes Verteidigungsbudget und hat ungefähr nur ein Drittel der Schulden der Vereinigten Staaten. Die Vereinigten Staaten haben sich unserer Meinung nach als Schutzmacht Europas auch etwas übernommen und sind jetzt in einem Verschuldungsgrad, der nicht mehr gesund ist. Europa hat in Geld gesprochen 20.000 Milliarden Dollar weniger Schulden, hat also einen um Dimensionen größeren finanziellen Spielraum als Russland und die USA, die gerade so tun, als müsste man sich die Ukraine aufteilen wie Kriegsbeute. Wir möchten gerne öffentlich bewusst machen und auch der Politik Mut machen, diese Stärke einzusetzen. Wir sind optimistisch, das ist gerade passiert, in den Zusagen, die Ukraine für die nächsten 2 Jahre zu schützen und dass wir sagen, generell, wir wollen als Europäer nicht, dass Grenzen mit Gewalt genommen werden. Wir wollen auch nicht Russland besiegen. Wir wollen nur verhindern, dass Grenzen mit Gewalt genommen werden. Das ist etwas, was Herrn Trump anscheinend nicht so am Herzen liegt.
Herr Schöller, ich bedanke mich für die Initiative, wünsche alles erdenklich Gute.
Ja, danke vielmals.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, da gibt's auch in den USA eine verkürzte Börsenwoche wegen der Feiertage und damit nach New York zu Anne Schwedt. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Hallo, Gabor.
Sag uns, Anne, wie steht's um die berühmt-berüchtigte Santa Claus Rally an der Wall Street? Kann sich da jetzt bis Weihnachten nochmal ordentlich was an den Kursen tun?
Ja, die Chancen für eine Santa Claus Rally stehen tatsächlich gar nicht so schlecht, aber es dürfte eher ein Endspurt im Schritttempo werden als ein Sprint. Historisch steigt der S&P 500 in den letzten 5 Handelstagen des Jahres und den ersten beiden des neuen Jahres im Schnitt um etwa 1,3% und liegt in rund 80% der Fälle im Plus. Dieses Santa-Fenster startet in diesem Jahr, ja Mitte der Woche, mitten in der Phase, in der die Zinsen bereits 3-mal gesenkt wurden und die Inflationsdaten zuletzt positiv überrascht haben. Aktuell deuten die Futures auf eher einen freundlicheren Start in die Feiertagswoche hin, besonders bei Tech und KI-Werten, die sich nach der Schwächephase jetzt zuletzt wieder gefangen haben. Gleichzeitig bremsen die hohen Bewertungen und die Unsicherheit, ob die Fed nächstes Jahr wirklich so stark lockert, wie es die Märkte einpreisen. Viele Profis sprechen deshalb eher von einem zähen Auf und Ab statt einer klaren Rallye. Also unterm Strich kann man sagen, ja, bis Weihnachten und ins Jahresende ist noch etwas Luft nach oben, statistisch und vor allem von der aktuellen Stimmung her. Aber dass es jetzt nochmal sehr stark nach oben geht, das ist eher nicht zu erwarten, weil wir doch dieses Jahr schon sehr starke Gewinne gesehen haben, Gabor.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass Schüler manchmal die besseren Lehrer sind, zumindest in Sachen Optimismus.
There was a new girl at school today and I think I made a new friend, so.
I finally got a girlfriend. Someone told me that my hair looked really pretty today.
Keine großen Reden, keine Weltpolitik, nur ein paar kurze Sätze und positive Botschaften, solche, die im Ohr bleiben. Sie stammen von Schülerinnen und Schülern der Monroe Local School im US-Bundesstaat Ohio. Jemand stellte im Flur ein Mikrofon auf. Ein Mikrofon mit eingeschaltetem Ton. Zusammen mit dem Schild, da stand nämlich auf weißem Papier die sehr simple Botschaft: Tell us something good that happened today. zu Deutsch, erzähl uns doch etwas Gutes, was dir heute passiert ist. Und was dann passierte, war großartig. Die Schüler kamen und erzählten frei heraus von kleinen Momenten, die ihnen den Tag heller gemacht haben. Von der ersten Liebe, einem kleinen Kompliment oder ganz simpel dem bestandenen Deutschtest. Der Initiator des Projekts sagte dem ZDF,
they've inspired a lot of people with their answers and reminded us that sometimes those little things, those little moments really do make a big difference in somebody's day and even somebody's life.
Und damit beschreibt er auch den Grund für den Erfolg dieser Aktion. Denn die kurzen Clips der Schüler gingen viral, wurden tausendfach geteilt, millionenfach geklickt. Das Netz ist berührt von der Positivität der kleinen Dinge. Die Botschaft? Zuversichtliches muss nicht groß sein. Manchmal reicht schon ein Satz oder ein Kompliment oder jemand, der dir einfach zuhört.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Sich die Weihnachtszeit ohne den Inbegriff des deutschen Heimatfilms überhaupt nur vorzustellen, eigentlich gar nicht möglich. Die junge Herzogin Elisabeth aus Bayern steht barfuß am Fluss in Bad Ischl und angelt. Ihre Angelschnur verfängt sich beim weiträumigen Auswerfen nach hinten an einer Kutsche. Der junge Mann steigt aus und er hilft ihr. Inkognito. Das ist Kaiser Franz Josef von Österreich. Das junge Mädchen erfährt davon erst später. Sie stolpert aus dieser Begegnung direkt in den Wiener Kaiserhof. Eine Geschichte zwischen Freiheitsdrang, Hofzeremoniell und der Last eines Titels beginnt.
Wie heißt sie denn eigentlich?
Zu Hause nennt man mich die Liesel von Possenhofen.
Possenhofen? Das ist doch am Starnberger See, wo der Herzog Max in Bayern wohnt.
Ja, ja.
Sissi, eine Filmtrilogie voll opulenter Kostüme, angesiedelt im Alpenpanorama und drumherum die leicht kitschigen Dialoge.
Erzähl sie mir noch ein bisschen von ihr, hm?
Von mir? Da gibt's nicht viel zu erzählen. Meine Lieblingsbeschäftigung ist Reiten.
Ja, wirklich? Meine auch.
Meine Lieblingsblumen sind rote Rosen.
Meine auch?
Ja. Und meine Lieblingsmehlspeise ist Apfelstrudel.
Also das gibt's nicht. Meine auch.
Ja.
Der österreichische Produzent Ernst Madischka schuf mit dem Film den ersten Blockbuster der Nachkriegszeit. Er brachte dem Publikum Leichtigkeit. Leichtigkeit in einer Zeit, die diese dringend benötigt hat.
Ich liebe dich. Willst du meine Frau werden?
Nein, nie. Weil ich Nenés Glück nicht im Weg stehen will und weil ich ihr nie den Mann stehlen werde.
Aber Sissi, sei doch vernünftig.
Und er machte die 17-jährige Romy Schneider und Karl-Heinz Böhm in der Rolle von Kaiser Franz Josef über Nacht zu Stars. Das Publikum war begeistert. Rund 25 Millionen Kinobesuche. Es folgten zwei weitere Filme. Einen vierten Film hätte es beinahe auch gegeben, aber den lehnte Romy Schneider ab, trotz Millionengage. Sie wollte nicht länger in der Rolle der kindlich naiven Sissi gefangen sein.
Mir hat's auch gefallen. Ich war selig. Ich war die Prinzessin nicht nur vor der Kamera. Ich war dauernd die Prinzessin. Aber dann wollte ich es halt eines Tages nicht mehr sein.
Nach einer festlichen Uraufführung in Wien feierte der Film dann in Deutschland in den Münchner Kinos Premiere. Heute vor 70 Jahren. Ein Kult, der bis heute nicht vergehen will. Ich wünsche Ihnen einen stimmungsvollen Start in diese neue Woche. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.